Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Noch einmal geht es hier um das zweite Buch der Chronik, um jenen Teil des Alten Testaments, der die Ereignisse der Geschichte Israels nach Salomo aus Gottes Sicht zusammenfasst. Es wird zum Schluss noch einmal dramatischer als zuvor. Dann verbleibt dem Südreich Juda die Rolle als alleiniger Bastion des Gottesvolkes. Wie gehen die Herrscher von Juda mit dieser Rolle um? Wird es doch noch einmal zu einem geistlichen Neubeginn kommen? Diese Fragen werden konkret beantwortet im zweiten Buch der Chronik ab Kapitel 34. In Kapitel 34 und 35 lautet das neue Thema Erweckung in Juda während der Regierungszeit Josias. Nun wird also tatsächlich noch einmal von einer letzten großen Erweckung unter Josia berichtet. Die Zeit ist weit fortgeschritten. Es ist quasi 5:12 in der Geschichte dieses Landes und trotzdem schickt Gott zu diesem Zeitpunkt eine Erweckung. Juda ist eigentlich bereits am Ende und es ist somit erstaunlich, dass eine Erweckung stattfindet. Sie folgt auf die Regierungszeit von Manasse und Amon, die zwei Männer, die diese Nation tief in den Götzendienst und in die Sünde gestürzt haben. Man könnte meinen, dass es in der verfahrenen Situation gar keine Hoffnung mehr geben kann. Doch auch in dieser Erweckung ist der Heilige Geist souverän am Werk. Und, das kann ich Ihnen sagen, man kann eine Erweckung nicht herbeiführen und auch nicht irgendwie herunterbeten. Der Geist des Herrn ist souverän. Unser Gebet heute sollte so sein: Herr, lass mich den Willen Gottes tun. Unser Hauptziel hat zu sein, dass wir versuchen, unser Leben vor Gott richtig zu leben. Wir werden es auf keinen Fall erreichen, dass Gott etwas tut, wenn unser Leben nach seiner Sicht nicht in Ordnung ist. Wir müssen also unser Leben vor Gott in Ordnung bringen. Wir sollten uns dazu folgende Fragen zur Selbstprüfung stellen. Bin ich ehrlich? Bin ich wahrhaftig? Bin ich tugendhaft? Es bringt nichts, über Erweckung zu reden, wenn wir unser Leben vor Gott nicht in Ordnung gebracht haben. Stehen wir erneuert vor Gott, dann können wir es sehen, wie der Heilige Geist souverän handelt. Dann können wir ihn auch darum bitten, dass er nach seinem Willen handelt. Nun werden wir hier König Josia kennenlernen und erfahren, dass Gott ihn auf wunderbare Weise gebraucht hat. Ich lese die ersten beiden Verse aus dem 34. Kapitel im zweiten Buch der Chronik. 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Heutzutage ist bei vielen Menschen die Verwirrung darüber groß, was richtig ist und was falsch ist. Häufig bekommt man jedenfalls merkwürdige Antworten zu hören. Hier heißt es, Josia tat, was dem Herrn wohlgefiel. Das, was Gott für richtig hält, ist richtig, und was Gott für falsch hält, ist falsch. Denken Sie daran, dass Gott bei der Schöpfung das Licht von der Dunkelheit trennte, siehe 1. Mose 1. Sie und ich können so etwas ja nicht tun. Wir können wohl in einem Raum das Licht anschalten, und dann verschwindet die Dunkelheit. Wir können aber das eine nicht vom anderen trennen. Wir können nicht einfach eine Linie durch die Mitte ziehen und sagen, auf dieser Seite werde ich das Licht haben und auf der anderen Seite die Dunkelheit. Gott kann dies tun, und er benennt auch, was richtig ist und was falsch. In Vers 3 heißt es von Josia, im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern. 2. Chronik 34, Vers 3. Im 8. Jahr seiner Herrschaft war Josia 16 Jahre alt und begann, Gott zu suchen. Mit 20 fing er dann an, sein Land Juda zu reformieren. Sehen Sie, eine Hinwendung zu Gott führt auch zu einer Reformation. Ich habe es bereits zuvor einmal erwähnt, wenn Sie für Ihre Sünden Vergebung erfahren haben, dann nehmen Sie, wie der von Jesus Christus Geheilte, Ihre Matratze unter den Arm und fangen an zu laufen. Sie werden also weglaufen von Ihren Sünden, wenn Sie wirklich bekehrt worden sind. Wenn eine Erweckung in unserer Zeit kommt, dann werden wir keine Scheidungsprobleme oder sexuellen Revolutionen erleben. Große Veränderungen können dann von Gott her stattfinden. Gott kann viel tun, Und es kann sein, dass er auch viel an uns bewirkt. Dieser Teil der Heiligen Schrift, den wir hier gerade betrachten, kann für uns eine große Ermutigung sein. Josia war ein mutiger Reformator. Nachdem er das Südreich Juda aufgeräumt hatte, wandte er sich auch an die Stämme Israels im Norden. In Vers 8 erfahren wir dann, im 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er Schaphan, den Sohn Azaljas, und den Stadthauptmann Maaseja und den Kanzler Joach, den Sohn des Joahas, das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Mit 26 Jahren begann Josia, das Haus Gottes wiederherzustellen. Während der Herrschaft seines Großvaters Manasse und seines Vaters Amon war der Tempel sehr heruntergekommen. Weiter mit Vers 9. Und sie kamen zu dem hohen Priester Hilkia, und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht war, und das die Leviten, die an der Schwelle Wache hielten, von Manasse, Ephraim und von allen in Israel übrig gebliebenen gesammelt hatten, und von ganz Juda und Benjamin und von denen, die in Jerusalem wohnten. Mit Manasse und Ephraim sind natürlich Stämme Israels gemeint. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Nordreich bereits in assyrischer Gefangenschaft. Nur ein Rest lebte noch im Land. Diese Stämme, die häufig als verlorene Stämme bezeichnet werden, waren zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verloren, denn sie schickten Geld, das zur Restaurierung des Tempels verwendet werden sollte. Nun war der Tempel repariert und zugleich wurde eine erstaunliche Entdeckung gemacht, von der im 14. Vers berichtet wird. Das mosaische Gesetz wird gefunden. Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Sehen Sie, es gab damals nicht viele Abschriften davon. Es kann sein, dass es noch ein paar mehr gab, aber damals galt das Wort Gottes als verloren gegangen. Weiter mit Vers 15 und 16. Und Hilkia hob an und sprach zu dem Schreiber Schaphan, »Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn.« Und Hilkia gab das Buch Schaphan. Schaphan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach, »Alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie.« Nun kann ich mir vorstellen, dass sie hier sagen, »Ich sehe, das ist ganz nach ihrem Geschmack. Natürlich gefällt es mir, aber dies ist alles noch viel mehr nach Gottes Geschmack.« Sein Wort ist ihm sehr wichtig. Passen Sie auf, was nun geschieht, von dem die Verse 18 und 19 berichten. Und der Schreiber Schaphan sagte zum König, »Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben.« Und Schaphan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Seine Kleider zu zerreißen, stellt eine emotionale Handlung dar. Josia war bestürzt, als er das Wort Gottes zum ersten Mal hörte, denn er und sein Volk hatten so weit weg von den Geboten Gottes gelebt. Weiter mit Vers 20 und 21. Und der König gebot Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaphans, und Achboa, dem Sohn Michajas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach, »Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch.« 2. Chronik 34, Vers 20 und 21. Die Rückkehr zum Wort Gottes bringt geistliche Erneuerung ins Volk. Erweckung. Sonst gibt es nichts, das eine Erweckung herbeirufen könnte. Was machen wir eigentlich in unserer Zeit falsch? Warum erleben wir keine Erweckung? Erweckung kommt, wenn die Menschen sich wieder hilfesuchend an das Wort Gottes wenden und daraufhin erfahren, was Gott zu sagen hat. Josia ist erschüttert und möchte wissen, was Gott tun wird. Wie es weitergeht, ist in den Versen 22 und 23 zu erfahren. Da ging Hilkia samt den anderen, die der König gesandt hatte, hin zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tokhats, des Sohnes Harhas, des Kleiderhüters, die in Jerusalem wohnte im zweiten Bezirk der Stadt, und sagten ihr dies. Und sie sprach zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat.« Und das ist die Botschaft an Josia. Vers 24 und 25 lauten, »So spricht der Herr, Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner, alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Gott wird ein Urteil schicken, so wie er es versprochen hat. Aber er hat auch ein persönliches Wort für Josia, und das steht in Vers 26 bis 28. Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner, und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie sagten's dem König wieder. Gott wird diese Menschen verurteilen, aber nicht, solange Josia noch lebt. Ich lese weiter ab Vers 29. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Ich glaube, dass wir auch heute eine Erweckung erleben könnten, aber zunächst muss es dafür eine Rückkehr zum Wort Gottes geben, damit wir herausfinden, was Gott für uns möchte. Dann muss auch, unter uns Christen, so etwas wie eine vollkommene Verpflichtung gegenüber Gott erfolgen. Dieser halbherzige Dienst, den wir immer wieder bei so manchem sehen können, reicht nicht aus. Das gleichzeitige Hinterherlaufen hinter der Welt und Gott kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Es ist ja auch unmöglich, beides gleichzeitig zu tun. Es muss da eine eindeutige Hingabe des Herzens und des Lebens zu Gott stattfinden. Wenn das passiert, dann kann der Geist Gottes in seiner vollen Souveränität handeln. In Kapitel 35 wird uns noch einmal im Buch der zweiten Chronik vom Passafest berichtet. Für die Generation des Josia war das ja ein vollkommen neues Erlebnis. Dabei befolgte Josia die Prozedur ganz genau so, wie sie in den Büchern des Mose beschrieben ist, wie man im 35. Kapitel an Vers 16 bis 19 sehen kann. So wurde geordnet aller Gottesdienst des Herrn an diesem Tage, um hinfort Passa zu halten und Brandopfer darzubringen auf dem Altar des Herrn nach dem Gebot des Königs Josia. So hielten die Israeliten, die sich versammelt hatten, zu dieser Zeit das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang. Man hatte aber kein Passa gehalten in Israel wie dies von der Zeit des Propheten Samuel an, und kein König in Israel hatte das Passa so gehalten, wie Josia Passa hielt, mit den Priestern, Leviten, ganz Juda und allen, die von Israel sich versammelt hatten, und den Einwohnern von Jerusalem. Im 18. Jahr der Herrschaft Josias wurde dies Passa gehalten. Das Passafest symbolisiert für mich bereits den Tod Christi. Das Volk Gottes ist hier zur Erkenntnis zurückgekehrt, dass es eine Erlösung von Sünde geben muss. Sehen Sie, sie haben damals etwas über das Passafest gelernt, weil sie das Buch mit dem Gesetz des Mose gefunden hatten. Es war der passende Anlass dazu. Gott legt dabei den Finger auf folgende Mitteilung hier: Man hatte aber kein Passa gehalten in Israel wie dies von der Zeit des Propheten Samuel an. Josia ist verantwortlich gewesen für diese unerlässliche Rückkehr zum Wort Gottes. Nun kommen wir im Verlauf des 35. Kapitels sehr bald zum Tod dieses besonderen Mannes. Wieder zeigt sich, sogar gottesfürchtige Menschen wie Josia machen Fehler. Alle Menschen tun dies. Ich lese ab Vers 20. Nachdem aber Josia das Haus des Herrn hergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um Krieg zu führen bei Karkemisch am Euphrat. Und Josia zog aus ihm entgegen. Aber Necho sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Was habe ich mit dir zu tun, König von Juda? Ich komme jetzt nicht gegen dich, sondern gegen das Königreich, mit dem ich Krieg habe. Und Gott hat gesagt, ich soll eilen. Vergreif dich nicht an Gott, der mit mir ist, dass er dich nicht verderbe.« 2. Chronik 35, Vers 20 und 21. Josia hätte besser zu Hause bleiben sollen. Er hatte eigentlich keinen Grund, sich in einen Krieg verwickeln zu lassen. In Vers 22 heißt es dann, aber Josia ließ nicht ab von ihm, sondern schickte sich an, mit ihm zu kämpfen und hörte nicht auf die Worte Nechos, die Gott zu ihm gesprochen hatte, und kam mit ihm zu kämpfen in der Ebene von Megiddo. Er weigerte sich also, sich dem Kampf fernzuhalten. Passen Sie nun auf, was geschieht. Der Text in Vers 23 bis 25 lautet, aber die Schützen schossen auf den König Josia. Und der König sprach zu seinen Männern, »Führt mich fort, denn ich bin schwer verwundet.« Und seine Männer hoben ihn von dem Wagen und brachten ihn auf einen von seinen anderen Wagen und führten ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde begraben in den Gräbern seiner Väter. Und ganz Juda und Jerusalem trugen Leid um Josia. Und Jeremia sang ein Klagelied über Josia, und alle Sänger und Sängerinnen klagten in ihren Liedern über Josia bis auf diesen Tag, und das wurde zum festen Brauch in Israel. Siehe, diese Lieder stehen geschrieben unter den Klageliedern. Josia war wirklich ein guter König gewesen, sogar ein großartiger König. Er hatte dazu beitragen können, dass eine große Erweckung entsteht, und das war eine außerordentliche Rückkehr zu Gott. Sein Tod aber hat die Erweckung beendet. Nun wird Gottes Urteil über das Südreich ergehen. Die Tage sind gezählt für das Südreich Juda. Josia ist dann auch der letzte gute König in diesem Land gewesen. Alle, die ihm folgten, waren schlechter als er. Es war kein einziger Guter unter ihnen. Ihre schlimme Regierungszeit beschleunigte die Vollstreckung des Urteils Gottes über das Königreich Juda. Wir erfahren nur sehr wenig über die Einstellung der Könige zu Gott und bekommen nur jeweils eine Angabe über die wichtigsten Geschehnisse, die den Ruin des Landes herbeiführten. Nach Josia kam es als erstes zur Herrschaft Joahas. Kapitel 36 beginnt mit den Worten, und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und machte ihn zum König an seines Vaters Stadt zu Jerusalem. 23 Jahre alt war Joahas, als er König wurde. Und er regierte 3 Monate zu Jerusalem, denn der König von Ägypten setzte ihn ab in Jerusalem und legte eine Geldbuße auf das Land von 100 Zentnern Silber und 1 Zentner Gold. 2. Chronik 36, Vers 1 bis 3. Joahas, dieser Sohn Josias, wurde von König Ägyptens abgesetzt. Er erwies sich als Spitzbube und regierte auch nur 3 Monate lang. Jetzt, merken wir, geht alles viel schneller voran mit dem Untergang des Südreichs. Es folgt als nächstes die Herrschaft Joachims. 25 Jahre alt war Joachim, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel. Und Nebukadnezar, der König von Babel, zog gegen ihn herauf und legte ihn in Ketten, um ihn nach Babel zu führen. Auch brachte Nebukadnezar einige Geräte des Hauses des Herrn nach Babel und tat sie in seinen Tempel in Babel. 2. Chronik 36, Vers 5 bis 7. Während der Regierungszeit Joachims zieht der König von Babel gegen das Land. Danach kommt die Herrschaft Joachins, über den in Vers 9 gesagt wird, 18 Jahre alt war Joachin, als er König wurde, und er regierte 3 Monate und 10 Tage zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel. Er regierte nur kurze Zeit. Der Thron ist sozusagen gar nicht erst warm geworden. Die Herrschaft von Zedekia wird als die nächste Etappe genannt. Zedekia ist dann auch der letzte König Judas. In den Versen 11 bis 14 heißt es von ihm, 21 Jahre alt war Zedekia, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel, und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Auch wurde er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König von Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte, und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den greulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Nach dieser Episode kommt es dann im letzten Teil des 36. Kapitels zum Bericht über das Ende des Staates Juda und über die babylonische Gefangenschaft. Der babylonische Herrscher Nebukadnezar tut jetzt mehr, als nur beim Nachbarstaat Juda an die Türe zu klopfen. Er zerstört die Mauern und brennt Jerusalem nieder. Dann nimmt er das Volk von Juda gefangen. Dazu kommt im zweiten Buch der Chronik Gottes Erklärung dafür zur Sprache, und zwar in den Versen 15 bis 20. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Da führte er gegen sie heran den König der Chaldäer und ließ ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen im Hause ihres Heiligtums und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise. Alle gab er sie in seine Hand. Und alle Geräte im Hause Gottes, große und kleine, die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Oberen, alles ließ er nach Babel führen. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer Jerusalems ein, und alle ihre Burgtürme brannten sie mit Feuer aus, so dass alle ihre kostbaren Geräte zunichte wurden. Und er führte weg nach Babel alle, die das Schwert übrig gelassen hatte, und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königtum der Perser zur Herrschaft kam. 2. Chronik 36, Vers 15 bis 20. Der nächste Vers gibt einen weiteren Grund an für Gottes Urteil. Und das, was darin zu erfahren ist, ist sehr interessant. Damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. Das Land hatte die ganze Zeit über, da es Wüste lag, Sabbat, bis es an seinen Sabbaten genug hatte, auf das 70 Jahre voll wurden. 2. Chronik 36, Vers 21. Sie sehen, Gott hat damit ein zweifaches Ziel erreicht. Gott hat immer viele Dinge zugleich im Sinn mit dem, was er tut. Als erstes geht es ihm darum, dass sie die Propheten abgelehnt haben. Sie lebten danach in einer Zeit, die ihnen nur geliehen war. Gott hätte jeden Grund gehabt, sie bereits 100 Jahre vorher in die Gefangenschaft zu schicken. Manchmal frage ich mich, ob unser Land nicht auch in so einer geborgten Zeit lebt. Wie lange wird Gott unsere Sünde noch ertragen? Für das Land Juda war schließlich die Zeit gekommen. Ich frage mich heute, wie nahe unser Land diesem Zeitpunkt gekommen ist. Das war der eine Gesichtspunkt. Der andere ist, Israel hatte über 490 Jahre lang die Sabbatjahre nicht beachtet. Sie hatten das Gesetz Gottes gebrochen in dem Land, das er ihnen gegeben hatte. Sie hatten es bereits gebrochen, noch bevor sie einen Fuß darauf gesetzt hatten, wie im dritten Buch Mose zu erfahren ist. Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berge Sinai: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besäen, noch deinen Weinberg beschneiden. Was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. 3. Mose 25, Vers 1 bis 5. Aus Gier hatten sie ihrem Land kein einziges Sabbatjahr gegönnt. Mit anderen Worten, das Land lag nicht alle 7 Jahre brach, wie Gott es befohlen hatte. Sie dachten, sie würden damit durchkommen. 490 Jahre lang hatten sie es so gemacht. Dann sagte Gott: Ich werde euch 70 Jahre lang aus dem Land fernhalten, damit es seinen Sabbat doch noch genießen darf. Aus diesem Grund dauerte die Gefangenschaft 70 Jahre lang. Ich finde, das ist wirklich erstaunlich. Sehen Sie, Gott gibt sich nicht der Lächerlichkeit preis. Irret euch nicht, schreibt Paulus, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6, Vers 7. Beachten Sie, dass hier diese 70 Jahre in der Gefangenschaft vollkommen übersehen werden. Die Menschen sind aus dem Land herausgeworfen und befinden sich nicht mehr im Willen Gottes. Nachdem sie nicht mehr im Land leben, werden sie auch nicht mehr erwähnt. Gott berichtet hier nur von dem, was in Juda passiert ist. In diesen Chronikbüchern war zu erfahren, auch wenn das Land sehr heruntergekommen ist, gab es doch 5 Perioden der Erweckung, der Erneuerung und der Reformation. Ein interessantes Merkmal charakterisiert jede Periode. Bei Asa, bei Josaphat, bei Joasch, bei Hiskia und bei Josia war das die Rückkehr und der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. In jedem Fall hat diese Rückkehr zum Wort Gottes zur Buße der Menschen und zur zumindest vorläufigen Reformation des Landes geführt. Das zweite Chronikbuch schließt mit zuversichtlicher Hoffnung für die Zukunft. In Vers 22 und 23 lesen wir da: Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ: So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, und er ziehe hinauf. 2. Chronik 36, Vers 22 bis 23. Diese Ereignisse werden im Buch Esra bei der Einführung wiederholt, denn das führt die historische Aufzeichnung von diesem Zeitpunkt an fort. Es ist wunderbar zu sehen, dass Gott, auch wenn er sein Volk in die Gefangenschaft geschickt hat, es niemals vergessen hat. Wie gnädig ist er! Josia steht im letzten Abschnitt der Geschichte Judas als geistlich und moralische Instanz, der dem Gesetz des Mose wieder Geltung verschafft. Unter seinen Nachfolgern gerät dann allerdings die Glaubensbasis von David und Salomo vollends in Vergessenheit. Wir sind am Ende des zweiten Buchs der Chronik angelangt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht dann wieder ein Buch des Neuen Testamentes, der erste Brief des Paulus an die Gemeinde von Korinth, im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.